Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, Gott anzubeten, Gott zu loben, das Wort Gottes zu hören und dann auch Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Alles gehört zusammen. Ausharren im Leid ist das Thema des heutigen Textes. Und ich möchte die Verse Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, gleich einmal vorlesen. So wartet nun geduldig, ihr Geschwister, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Geschwister, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Amen. Das ist Gottes Wort. Der heutige Predigttext ist geprägt von diesem Aufruf zum Ausharren inmitten von Leid. Und den Grund für dieses Leid, von dem der Jakobus spricht, das haben wir in der letzten Predigt zum Jakobusbrief gehört. Die ist jetzt schon einige Zeit her. Das war, ich habe nachgesehen, am 25. Mai. Da hatten wir die Verse unmittelbar davor betrachtet. Und in diesen Versen unmittelbar davor geht es um die Unterdrückung der Armen durch die Reichen. Wobei es offensichtlich war und ist, dass mit diesen Armen die Gläubigen gemeint waren, an die Jakobus schreibt, und dass reiche Leute waren, die nicht zur Gemeinde gehörten. Und wir werden dann noch sehen, wie diese Situation überhaupt möglich war. In diesen Versen aus der letzten Predigt haben wir aber auch gehört, dass der vorenthaltene Lohn, das heißt, die Reichen haben die Armen arbeiten lassen, ohne sie zu bezahlen. Und es heißt dort, der vorenthaltene Lohn, der schreit zu Gott, dem Herrn der Herrscharen, und er hört und er reagiert. Aber zweitens sehen wir auch, dass wenn wir Menschen unter Druck sind, dass wir Menschen in der Gefahr stehen, uns nicht so zu verhalten, wie es Gott gefällig ist. Und auf beide Aspekte geht Jakobus in der heutigen Predigt ein. Der Herr ist nahe, er wird eingreifen und gleichzeitig sollen wir treu sein und das tun, was Gott von uns will. Die Aufforderung lautet, so wartet nun geduldig. Das ist uns, wir haben uns Menschen ja nicht gerade angeboren, die Geduld. Wir wollen sofort, dass alles sofort geschieht. Und Jakobus betont sehr, sehr stark im heutigen Text, wartet nun geduldig. Und wie gesagt, das erste Argument ist, die Ankunft des Herrn ist nahe. Seid geduldig, Geschwister, bis zur Ankunft des Herrn. Die Ankunft des Herrn ist nahe. Dann sagt er sogar, der Richter steht vor der Tür. Und es ist tatsächlich so, Geschwister, wenn wir wissen, dass Leid und Not, in der wir uns befinden, wenn wir wissen, es dauert nur noch kurz, dann können wir dieses Leid leichter ertragen. Dann sind wir ermutigt im Ausharren. Und genau das möchte Jakobus den Leuten, denen er schreibt, zurufen. Der Herr ist nahe. Und damit kommen wir zu einem Thema, Geschwister, das durchaus nicht so ganz einfach ist, denn die Frage ist, wie nahe ist denn der Herr aus der Perspektive der damaligen Leute? Jakobus schreibt ihnen, der Herr ist nahe. Ja, wie nahe ist denn der Herr? Und damit spreche ich ein Thema an, das in der ganzen Kirchengeschichte diskutiert wurde, nämlich die Frage der sogenannten Naherwartung. Wir lesen eindeutig im Neuen Testament, dass der Herr nahe ist, dass er bald kommt. Er steht schon vor der Tür. Jetzt fragen wir uns 2000 Jahre später, ja, wie nahe ist denn der Herr? Sind 2000 Jahre nahe? Ist das vor der Tür? Und genau so argumentieren Kritiker der Bibel, die sagen, das kann ja alles nicht stimmen. Die historischen, die geschichtlichen Aussagen der Bibel können doch nicht stimmen, wenn wir einerseits diese Naherwartung lesen und andererseits seit Hunderten von Jahren auf diese Ankunft des Herrn warten. Und dann argumentiert man weiter, die Bibel spricht primär nur von geistlichen Wahrheiten, aber nicht geschichtlichen Fakten. Und diese Argumentation wird dann weiter gesponnen. Dann sagt man, ja, das mit der Jungfrauengeburt, das darf man nicht zu eng sehen, das geht um eine geistliche Wahrheit. Oder das mit der Auferstehung, das kann man nicht ernst nehmen, das ist eine geistliche Wahrheit. Und da sehen wir, wenn man so argumentiert, sehen wir, da werden die Grundfesten des christlichen Glaubens angegriffen. Und das kann man natürlich nicht so stehen lassen. Auf der anderen Seite sind es aber nicht nur die Kritiker, die Diskussionen auslösen, sondern auch unter uns bibeltreuen Christen, und da sage ich jetzt ganz bewusst bibeltreue Christen, gibt es viele Diskussionen über die sogenannte Wiederkunft des Herrn. Wann wird sie stattfinden? Und gerade hier in der Schweiz gab es so manche Prophetie über die Wiederkunft des Herrn, die aber nicht eingetreten ist. Und so sehen wir, dass es auch unter uns viele Diskussionen gibt. Und ihr könnt mir glauben, Geschwister, auch ich selbst habe viel Zeit zugebracht, mich dieser Frage zu widmen und zu fragen, was ist denn das jetzt? Was bedeutet denn diese Aussage dieser Naherwartung? Und ich gestehe ganz offen, ich wage auch heute nicht zu sagen, genau so ist es. Nein, das wage ich nicht. Aber eines habe ich auf jeden Fall gelernt, dass Themen, bei denen es unter bibeltreuen Christen Diskussionen gibt, und ich betone hier wiederum bibeltreue Christen, solche Themen, da müssen wir vorsichtig sein. Da müssen wir uns bewahren davor zu sagen, so und so ist es und alles andere ist falsch und vielleicht sogar dann Diskussionen vom Zaum brechen, die ganz ungesund sind. Also da bitte ich auch uns, dass wir zurückhaltend sind, dass wir vorsichtig sind. Und diese Naherwartung, diese sogenannten Endzeitfragen sind so ein Thema, wo wir vorsichtig sein müssen. Trotzdem möchte ich versuchen, eine Antwort zu geben. Und das ist ja das Spannende bei solchen textauslegenden Predigten, den Text suche ich mir nicht aus. Den Text hätte ich mir nicht ausgesucht zum Predigen, das sage ich ganz offen, aber er steht da. Und so versuche ich, eine Antwort zu geben. Und eine Antwort ist wichtig, dass wir den Kontext, den Hintergrund dieses Briefes einmal mehr betrachten. An wen schreibt Jakobus? Er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung, in der Diaspora. Jakobus war einer der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er war ein Jude, der an Juden schreibt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges bei der Betrachtung dieser Bibelstelle. Wann hat dieser Jakobus ungefähr geschrieben? Ja, das war irgendwann, man weiß es nicht ganz genau, in den frühen 50er Jahren, vielleicht auch in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts. Es war auf jeden Fall eine Zeit, in der der Tempel in Jerusalem noch stand, in dem das ganze religiöse System noch funktionierte und in dem die jüdische Führerschaft, die Jesus ermordet hatte, noch aktiv war, noch an der Herrschaft war. Und diese Leute haben die Jesusgläubigen Juden massiv unter Druck gesetzt. Sie wurden aus den Synagogen hinausgestoßen, sie wurden vielfach sogar ihres Habes und Gutes beraubt. Und diese Verfolgung von Juden gegen Juden war nicht nur in Jerusalem und Judäa, sondern das gab es auch in der Diaspora, dass die Jesusgläubigen Juden von ihren eigenen Landsleuten verfolgt wurden, ausgestoßen wurden aus ihren Synagogen, aus ihrer Gesellschaft, aus ihrem Wirtschaftsleben und so weiter und so fort. Ich möchte uns eine Stelle aus dem Hebräerbrief vorlesen. Der Hebräerbrief hat einen ganz gleichen Kontext wie der Jakobusbrief. Ein Jude schreibt an Juden. Und dort schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes: Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Als ihr teils durch Schmähungen und Drangsale zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Auch hier sehen wir dieser Druck, diese Bedrängnis, in der die Gläubigen Juden, denen sie ausgesetzt waren. Jesus selbst hat in seinen sogenannten Endzeitreden, die Endzeitrede, das war, wo sie bereits in Jerusalem waren, ganz kurz vor seinem Tod, wo sie auf dem Ölberg sitzen, und wo sie vom Ölberg auf den Tempel hinunterblicken und die Jünger sind begeistert, sagen: Schau, Jesus, schau, diese wunderbaren Gebäude, diese Steine. Und Jesus sagt in dieser Rede ganz zu Beginn: Seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Völlig unvorstellbar, wirklich unvorstellbar, dass dieses gigantische Gebäude, der ganze Gebäudekomplex, dass der zerstört werden könnte. Und das ist der Anlass für diese sogenannten Endzeitreden Jesu. Und in dieser Rede spricht Jesus auch von Drangsal und Verfolgung, die Jünger erleiden und erdulden werden müssen. Aber Jesus sagt auch darin: Hart aus. Hart aus, bleib dran. Und natürlich drängt sich jetzt die Frage auf: wann war denn diese Zerstörung des Tempels, die Jesus in dieser Rede vorhergesagt hat? Und das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Das war im sogenannten jüdischen Krieg, römisch-jüdischen Krieg, 70 nach Christus, wurde der Tempel zerstört. Und wir wissen, dass an der Stelle, wo der Tempel stand, heute eine Moschee steht, der Felsendom. Das geschah in diesem Krieg, der von 66 bis 73 nach Christus gedauert hat, genau 7 Jahre. Und in der Mitte dieses Krieges, im August des Jahres 70 nach Christus, haben die Römer die Stadt Jerusalem erobert und der Tempel ging in Flammen auf. Das ist ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert, wo man versucht hat, eine Szene aus diesem Krieg, aus dieser Zerstörung des Tempels nachzubilden. Und das ist deswegen möglich, weil es, wie gesagt, sehr genaue Aufzeichnungen gibt über diesen Krieg. Ein Historiker namens Flavius Josephus, der zu dieser Zeit gelebt hatte, der hat das sehr genau alles aufgeschrieben. Das könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Und der hat anhand dieser Berichte, hat dann der Maler dieses Bild gemalt und wir sehen, wie der Tempel in Flammen aufgeht. Wir sehen, wie der 7-armige Leuchter, der im Heiligtum des Tempels stand, wie er geplündert wird, davongetragen wird. Und wir sehen, wie sogar auf dem Altar, ein riesiger Altar, auf dem normalerweise die Opfer dargebracht wurden, hier finden Kämpfe statt, hier stürzen Priester und andere Leute, die den Tempel verteidigen wollten, in die Tiefe und in den Tod. Ein totales Desaster. Höchst dramatische Zustände, die wir dort berichtet bekommen. Und es war wirklich für die Juden, die Jerusalem verteidigt haben, die also gegen die Römer einen Aufstand angezettelt hatten, völlig unvorstellbar, dass dieser gewaltige Tempel jemals zerstört werden könnte. Darum haben sie bis zur Verzweiflung, bis zum letzten Mann gekämpft, um diesen Tempel zu verteidigen und zu bewahren. Und es ist interessant, der Titus, der Feldherr, der wollte den Tempel eigentlich schonen. Aber die Geschichte, das Schicksal nahm seinen Lauf und durch unvorhergesehene Umstände ging der Tempel in Flammen auf. Das kann man auch heute noch in Rom sich ansehen, das ist der sogenannte Titusbogen, der auf dem Forum Romanum in Rom steht, immer noch steht. Ein Triumphbogen, der den Sieg des Titus über die Juden darstellen soll. Und auch hier sehen wir als das Machtsymbol des Sieges der 7-armige Leuchter aus dem Heiligtum des Tempels. Und die Römer wollten dadurch sagen, wir haben die jüdischen Götter besiegt. Das ist das wesentliche Element in diesen Kriegen immer gewesen. Welche Götter sind stärker? Und hier wurde zum Ausdruck gebracht, die römischen Götter sind stärker als dieser jüdische Gott. Wir wissen aber, wenn wir das Neue Testament lesen, zu dem Zeitpunkt hatte Gott schon längst einen neuen Tempel gebaut gehabt. Der Tempel, dieses Gebäude, war schon längst verlassen. Gott war nicht mehr in diesem Tempel. Den Tempel, den Gott im Neuen Testament gebaut hat, bereits begonnen hat zu bauen, das ist die Gemeinde. Ein Tempel, ein geistlicher Tempel, der aus Menschen besteht. Jeder von euch ist so ein Baustein in diesem Tempel. Und deswegen hat Gott es auch zugelassen, dass dieses Tempelgebäude zerstört werden durfte. und noch ein weiteres Gemälde, das sich darauf bezieht. Ebenfalls sieht man hier im Hintergrund diesen siebenarmigen Leuchter. Das soll den Triumph dieses Titus, dieses Feldherrn, der später auch zum Kaiser wurde, zeigen, darstellen. Das war ein gewaltiger Sieg der Römer. Also, was Jesus vorhergesagt hatte, und das ist jetzt mein Punkt, was Jakobus an dieser Stelle sagt, der Richter steht vor der Tür, das ist in dieser Tempelzerstörung und in der Eroberung der Römer, also dass die Römer die Juden besiegt haben, geschehen. Denn die Macht des jüdischen Volkes, auch in ihrer Macht Christen zu verfolgen, war gebrochen. Das Schicksal des jüdischen Volkes zur damaligen Zeit war furchtbar. Das wünscht man niemand. Sklaverei, Zwangsarbeit, Galeerenschiffe, Zwangsprostitution, Gladiatorenkämpfer, Kinderarbeit, all das war die schmachvolle Folge dieses verlorenen Krieges. Und so meine ich, dass Jakobus das zum Anlass nimmt und sagt, Leute, hart aus. Die Verfolgung, die Drangsal, die ihr jetzt erlebt, hat ein Ablaufdatum. Und es ist sehr wichtig, dass wenn wir die Bibel auslegen, dass wir uns mit den geschichtlichen Zusammenhängen beschäftigen. Ich weiß nicht, wer von euch diese Endzeitrede Jesu im Kopf hat. Aber Geschwister, ich habe lange geglaubt, wenn Jesus von dieser Zerstörung des Tempels spricht, ich habe lange geglaubt, Jesus spricht hier von einem zukünftigen Tempel. Weil eben in dieser Stelle einige Dinge, also kosmische Ereignisse angesprochen werden, die man sagt, ja, die muss man doch in die Zukunft verlegen, das ist doch noch nicht geschehen. Und da stimme ich zu. Und die logische Folgerung war, ja, da muss auch die Tempelzerstörung in der Zukunft sein. Und das ist eine falsche logische Schlussfolgerung. Denn Jesus spricht von der Tempelzerstörung, die definitiv eingetreten ist. 40 Jahre hatte das Volk der Juden Zeit, eine Generation, und dann nach 40 Jahren kam das Gericht über ein ungläubiges Volk. Und damit aber, und das gebe ich auch ganz offen zu, kann ich nicht alles erklären, das habe ich einleitend schon gesagt, dieses Thema der Parousie, wie das im Griechischen heißt, dieses Thema der Ankunft des Herrn oder viele übersetzen der Wiederkunft des Herrn. Eigentlich ist es die Gegenwart, es ist die Ankunft, das Erscheinen eines Herrschers. Wir werden auch erinnert zum Beispiel an Gleichnisse von Jesus, zum Beispiel das Gleichnis von den Weingärtnern, wo der Herr, der den Weingarten angebaut hat, alles tut. Er geht dann hin und will Frucht, doch die Pächter des Weingartens bringen diese Leute um, das sind die Propheten. Und zum Schluss schickt er seinen eigenen Sohn. Weil der Weingärtner sagt, sie werden doch Scheu haben vor meinem Sohn und dann bringen sie auch den Sohn um. Und dann sagt Jesus, das Reich wird ihnen weggenommen werden und diese Weingärtner werden schlimm umkommen. Diese Gleichnisse, von denen es mehr gibt, sind ein Hinweis auf das, was ich jetzt versucht habe darzulegen. Und für mein Verständnis hat sich das, was Jakobus hier in diesem Text sagt, erfüllt. Die Leute, die bedrängt waren, Drangsal erleiden mussten, ihnen wurde Erleichterung geschaffen. Und es ist interessant, noch ein Detail zu diesem jüdischen Krieg. Die Christen, die gläubigen Juden, wurden von diesem Krieg verschont, weil sie durch eine Weissagung aufgefordert wurden, Jerusalem und Judäa zu verlassen, sind geflüchtet in das Ostjordanland und sind sozusagen von diesem Elend und von dieser Zerstörung dieses Krieges bewahrt worden. Und nun sagt Jakobus, seufzt nicht gegeneinander, Geschwister. Und das ist genau das, oder klagt nicht gegeneinander, das ist genau das, was passieren kann, wenn wir Christen unter Druck kommen, dass wir anfangen, uns gegenseitig Schuldzuweisungen zu machen. Das ist in der ganzen Kirchengeschichte bekannt, auch in der jüngsten Kirchengeschichte bekannt. Ich habe gerade vor kurzem eine Biografie gelesen eines Pfarrers aus der ehemaligen DDR, der das beschrieben hat, wie unter dem Druck der Verfolgung die Christen sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, sich angeklagt haben. Und hier sagt Gott, stopp. Der Richter steht vor der Tür. Es ist Gott ein Gräuel, und so werden wir aufgefordert, dass dort, wo wir unter Druck geraten als Christen, dass wir zusammenhalten, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Und wir können auch an die jüngste Vergangenheit schauen, in dieser sogenannten Corona-Krise. Geschwister, es ist quer durch die christliche Landschaft gegangen. Die einen haben das geglaubt, die anderen haben das geglaubt, die anderen haben das geglaubt. Und auch da hat man sich gegenseitig Vorwürfe gemacht, sich gegenseitig angeklagt, gegeneinander geseufzt. Und so sind wir Menschen. Und da sagt der Jakobus, nein, seufzt nicht gegeneinander, sondern lebt eure christliche Gemeinschaft in Liebe, Geduld und Demut. Nun ganz kurz noch zum zweiten Argument des Jakobus, nämlich bei der Frage, warum sollen wir als Christen ausharren? Das zweite Argument ist, der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und die Propheten und auch ein Hiob, auf den ich heute nicht weiter eingehe, haben das erlebt, dass der Herr mitleidig ist, barmherzig ist. Und wir haben in der Textlesung eine Stelle gehört von Jeremia. Und das ist interessant, ist mir erst jetzt beim Lesen wieder so richtig bewusst geworden, es ist eine ganz parallele Situation, nur 600 Jahre früher, wo auch Jerusalem durch die Babylonier eingenommen wurde. Und in dieser Zeit hat der Jeremia gesagt, passt auf, das Gericht kommt über Jerusalem. Und der König und so weiter, die haben gesagt, völlig unmöglicher Blödsinn, bringt den zum Schweigen, diesen Jeremia. Und dann haben sie ihn da in diese Zisterne hineingestoßen, von der er dann durch die Gnade Gottes wieder herausgeholt wurde, von einem Kuschiten, einem Heiden. Und Jeremia hat sein ganzes Leben so zugebracht. Sein ganzes Leben lang wurde er, obwohl er treu das Wort Gottes verkündigte, verfolgt. Und er sagt dann einmal, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Stellt euch das vor. Ein Prophet Gottes sagt, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Das ist eine Anklage gegen Gott. Wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen? Also wir sehen diese Not, wir sehen das Leiden und auch ein Jakobus, dem ist das Leiden bekannt. Wir brauchen nicht drüber gehen. Es ist da, es ist eine Realität. Und in diesem Leiden ist Gott voller Mitleid und Barmherzigkeit. Das ist die Botschaft. Liebe Geschwister, sagt Jakobus, hart aus. Der Herr ist barmherzig. Der Herr ist mitleidig. Der Herr ist nahe. Geschwister, diese Botschaft gilt auch für uns. Der Herr ist nahe, so sagt es Paulus im Philipperbrief. Der Herr ist nahe, auch wenn wir ihn nicht sehen. Der Herr ist nahe. Er sieht unsere Not. Er sieht die Not derer, die auf der Flucht sind, die im Exil sind. Diese Entwurzelung aus der Heimat. Er sieht diese Not. Er sieht auch deine Not, wenn du Krankheit bist, wenn du voller Krankheit bist, wenn du leidest an der körperlichen Schwachheit oder an der Schwachheit des Alters oder vielleicht Schwachheit, Elend, Not in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Und du fragst dich, was soll das Ganze? Hier gilt die Botschaft, harre aus, wartet nun geduldig. Der Herr ist nahe. Und ich möchte uns auch ermutigen, dass wir, wenn es schwierig wird, dass wir uns dann nicht in Endzeitspekulationen flüchten. War auch in der Corona-Zeit so. Da sind wieder alle möglichen Endzeitspekulationen aus dem Boden gesprossen. Und da muss ich sagen, ja, ist das wirklich unser Job? Nein, unser Job ist, das Evangelium zu verkündigen und die Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu bauen. Das ist unser Job. Der Herr sieht das Elend und wird eingreifen, wie er es bei den Propheten getan hat, wie er es bei einem Hiob getan hat und wie er es damals getan hat bei diesen Menschen, an die Jakobus geschrieben hat und Geschwister, wie er es auch bei uns tun wird. Ich schließe mit einem Wort aus dem Hebräerbrief, wo ich gesagt habe, das ist eine ganz ähnliche Situation. Sagt er, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Amen.